Haben Patienten jedoch keine Angst, muss man sie ihnen machen. Durch sensationsträchtige Berichte und aufrüttelnde Bilder gelingt das offenbar immer wieder. Wie wir seit der Vogelgrippe wissen, funktioniert diese Verkaufsstrategie offenbar auch auf dem Umweg über die Politik, die sich durch die verängstigte Bevölkerung genötigt sieht, für diese Pillen und Impfungen zu bestellen. Politiker sind primär an ihrem Machterhalt interessiert. Sie müssen deshalb immer darauf achten, was die Mehrheit ihrer Wählerinnen und Wähler von ihnen erwartet. Kann eine Angst-Marketing-Kampagne in der Bevölkerung so viel Angst schüren, dass diese von der Politik mehrheitlich ein rettendes Eingreifen erwartet, so ist das Geschäft sicher und die Aktienkurse steigen. Bei militärischen Konflikten oder Terrorismusattacken sind es die Aktien der Sicherheits- und Rüstungsindustrie und bei solchen Gefahr profitiert die Pharmabranche, die sich auf solche Methoden der Nothilfe spezialisiert hat. Nicht zufällig wurde James Murdoch, ein Sohn des Medienmoguls Rupert Murdoch, im Mai 2009 in den Vorstand des Grippeimpfstoff- und Relenza-Herstellers GlaxoSmithKline berufen. Angst lässt eben nicht nur die Auflagen und Einschaltquoten der Medien steigen, welche diese Angst verbreiten, sondern nebenbei auch noch die Nachfrage nach Medikamenten. Übrigens wurde 2009 nicht die erste Schweinegrippe ausgerufen, nachdem 1976 ein einziger Soldat an einer H1N1-Influenza gestorben war, forcierte die im Wahlkampf befindliche Regierung von Präsident Gerald Ford eine groß angelegte staatliche Impfkampagne. In langen Schlangen warteten die Menschen vor Schulen und Kliniken. Damals erhielten mehr als 40 Millionen Amerikaner, fast 25% der Bevölkerung, den Impfstoff gegen die Schweinegrippe, bevor das Programm im Dezember 1976 nach 10 Wochen gestoppt wurde. Wahrscheinlich haben mehr als 500 Menschen nach der Impfung das Guillain-Barré-Syndrom entwickelt und 25 starben. Weshalb spielen immer mehr Veterinäre bei dem Theater um Pandemien eine Hauptrolle? Die im Lohn der Pharmaindustrie stehenden Experten scheinen bisweilen einen regelrechten Wettstreit darüber auszufechten, welche Erreger für die Zwecke des Fearmongering am besten geeignet sind. Dabei spielen Experten aus der Veterinärmedizin immer wieder eine Hauptrolle. Verständlicherweise haben Tierärzte viel zu bieten, weil die Ställe der Massentierhaltung Paradiese für übertragbare Krankheiten sind. Dort herrschen Bedingungen, wie sie seit den Zeiten der spanischen Grippe bei menschlichen Populationen kaum noch anzutreffen sind. Damals, zu Hungerzeiten und in den Elendsquartieren zum Ende des Ersten Weltkrieges und gleich danach lebten in vielen Ländern geschwächte und hungernde Menschen oft in Massenunterkünften unter unhygienischen Bedingungen zusammen. Diese boten Influenzaviren, Tuberkelbakterien und weiteren Krankheitskeimen einen idealen Nährboden zur Vermehrung und Verbreitung. Auch die gefürchteten Komplikationen eines akuten Virusinfektes durch bakterielle Sekundärinfektionen oder Tuberkulose waren erst viel später nach dem Zweiten Weltkrieg allmählich durch Antibiotika beherrschbar. Vor allem in jenen Ländern, in denen eine amtliche Aufsicht korrupt ist oder nicht existiert, finden Viren und Krankenhauserreger in der industriellen Massentierhaltung sehr günstige Lebensverhältnisse. Eine Infektion zum Beispiel mit den H5N1-Vogelgrippeviren trifft hier selten auf immunkompetente Tiere. Bei welcher Gelegenheit sollen die Tiere eine Immunität gegen Erreger entwickelt haben, wenn sie bis zur Schlachtung meist nur wenige Wochen bis 15 Monate leben? Selbst Mastschweine werden meist nicht älter als ein Dreivierteljahr. Deshalb ist hier der Markt für Pharmaunternehmen und Tierärzte gewaltig und die Veterinäre können ohne große ethische Diskussionen in der von der Öffentlichkeit schon aus hygienischen Gründen abgeriegelten Massentierhaltung ihre Spritzen verkaufen und Erfahrungen sammeln.